Stillstand auf der Straße von Hormus. Bilder der letzten Tage und Wochen zeigen, dass sich hier nach wie vor kaum etwas bewegt.
A fraction of the 130, 140 that we were seeing every single day pre-war.
The United Arab Emirates says two of its vessels were attacked while transiting the Strait of Hormuz Thursday.
Einfahrt durch iranische Gewässer, verbunden mit einer Gebühr.
On the one hand, the US says the Strait is open, Iran says it's closed. The reality is somewhere in the middle of that.
Geografie kann mächtig sein. Das zeigt sich gerade in der Straße von Hormus. Diese Wasserstraße verbindet den Persischen Golf mit dem Arabischen Meer. Sie wird maßgeblich vom Iran kontrolliert. Und sie ist eine wichtige internationale Schifffahrtsroute, vor allem für Öl, Gas und petrochemische Produkte. Allein 20% der weltweiten Kerosinexporte werden über die Straße von Hormus transportiert. Zumindest in normalen Zeiten. Gerade sind die Zeiten allerdings nicht normal. Seit die USA und Israel den Iran Ende Februar angegriffen haben, nutzen die Iraner die Meerenge vor ihrer Haustür wie ein Faustpfand. Der Iran lässt kaum Schiffe durch und setzt damit die USA und die Weltwirtschaft immer weiter unter Druck. Das ist der Stand am 24. August, an dem wir diese Folge aufnehmen.
Mohsen Rezai, der Militärberater des obersten iranischen Führers Mojtaba Khamenei, sagt heute, die Meerenge sei wichtiger als Dutzende Atombomben und die Islamische Republik Iran werde sie schützen.
Das hätten die Amerikaner wissen können, bevor sie den Iran angegriffen haben. Allein ein Blick in die Geschichte zeigt, Geografie kann Kriege entscheiden. Um die Macht der Meerengen geht es in dieser Folge. Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran. Meerengen sind schon lange und oft umkämpft. Das hat mir Pascal Warnking erzählt. Er ist Professor für maritime Antike an der Uni Trier. Und nicht nur das, er ist auch ein passionierter Segler und hat so manche Meerenge selbst durchquert.
Straße von Bonifacio ist privat ganz eindeutig meine Lieblingsmeerenge, weil es einen wunderbaren Wind dort gibt, man toll segeln kann und es landschaftlich wahnsinnig schön ist. Als Historiker ist das mit Meerengen so eine Sache. Da gibt es eigentlich keine Lieblingsmeerenge, weil die Meerengen eben immer mit Konflikten verbunden sind. Und deswegen findet man das auch nicht unbedingt immer schön. Vielleicht interessant, aber nicht gerade schön.
Als Professor für maritime Antike, wie schauen Sie denn auf den aktuellen Streit um die Straße von Hormus, Herr Warnking?
Mit dem üblichen Blick des Historikers, der traurig darüber ist, dass wir die Konflikte immer wiederholen und über tausende von Jahren offensichtlich nicht so viel klüger werden.
Von solchen Konflikten erzählen auch die Ilias und die Odyssee, antike Texte, die wahrscheinlich im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden sind. Autor soll der Dichter Homer sein, wobei nicht ganz klar ist, ob es den überhaupt gegeben hat oder ob vielleicht ein ganzes Dichterkollektiv dahinter steckt. Jedenfalls sind einige dieser Geschichten weltberühmt, wie die vom trojanischen Pferd. Das meiste davon dürfte zwar Legende sein, sicher ist hingegen, dass es in der Region in der antiken Stadt Troja in der heutigen Türkei viele Kriege und Konflikte gab. Warum war Troja so umkämpft?
Wir sind uns unter den Historikerinnen und Historikern heute recht einig, dass es sehr stark um den Hellespont und damit um den Zugang zu den Handelsrouten ins Schwarze Meer ging. Es ist sehr schwer, durch den Hellespont durchzusegeln, vor allem in Richtung Norden. Und das Gebiet um Troja ist die Wartezone, um auf guten Wind zu warten und durchzukommen.
Den Hellespont kennen wir heute besser unter dem Namen Dardanellen. Eine Meerenge, die die Ägäis mit dem Marmara-Meer verknüpft. Eine wichtige Verbindung zwischen Europa und Asien für den Handel bis heute. Ja, man muss sich das so vorstellen beim Hellespont. Sie haben es erwähnt, nach Norden ist es besonders schwierig. Vor allen Dingen auch wegen der Winde.
Wegen der Winde noch schlimmer, wegen der Strömung. Man hat also das doppelte Problem. Es gibt eine permanente Strömung immer nur in einer Richtung. In anderen Meerengen wechselt die mal, aber im Hellespont geht die immer nur in eine Richtung und die kann an engen Stellen bis zu 4-5 Knoten betragen. Das ist sehr viel. Und im Sommer hat man meistens Wind aus Nordost, die sogenannten Ethesien, und dann gibt es kein Durchkommen.
Können Sie uns da mal als Segler mitnehmen? Wie fühlt sich das dann an auf so einem Segelboot, wenn man da gegen den Norden, gegen 4 Knoten ankommen muss?
Also wenn man mit einem Segelboot gegen den Wind ankommen möchte, muss man kreuzen. Man kann nicht direkt in den Wind hineinsegeln, sondern immer nur in einem bestimmten Winkel. Das hat dann was mit Aerodynamik zu tun, dass das überhaupt geht. Und das ist schon mit heutigen Segeln, mit den Dreiecksegeln, den sogenannten Bermuda-Segeln, relativ schwierig und anstrengend. In der Antike gab es rechteckige Segel, so wie man die von der Gorch Fock kennt, also sogenannte H-Segel. Und damit kam man so gut wie nicht gegen den Wind an. Ein ganz klein wenig, aber nur, wenn man sehr viel Raum hatte und man wurde automatisch auch immer wieder zurückgetrieben. Also faktisch ging es nicht gegen den Wind zu segeln. Man musste also warten, bis man besseren Wind bekam.
Also kann ich mir vorstellen, wie gegen eine Mauer zu fahren?
Ja, oder wie auf einem Laufband vielleicht zu laufen. Also immer sich zu bemühen, aber nicht voranzukommen.
Das war kein Problem, wenn man Troja beherrschte. Dann wartete man einfach auf besseren Wind. Ansonsten konnte der Hellespont schnell zu Frustration führen.
Warum war denn mächtig, wer den Hellespont beherrscht?
Das Gebiet um das Schwarze Meer herum war sehr reich, vor allem was Getreide angeht, so wie heute noch, aber auch was Edelmetalle, insbesondere Gold anging oder auch Bernstein, über die Bernsteinrouten. Es gab eine ganze Reihe von Handelsgütern, die im Mittelmeerraum sehr begehrt waren, die aus dem Schwarzen Meerraum importiert wurden. Und es gab nur einen einzigen Weg vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer und das war eben durch den Hellespont durch.
Also wie so ein kleines Nadelöhr. Und wenn ich jetzt an Getreide vom Schwarzen Meer denke, dann denke ich auch an heute. An Getreide, vor allen Dingen Weizen aus der Ukraine. Das war ja zu Beginn des russischen Vollinvasion auch ein Thema, dass plötzlich die Getreidevorkommen sozusagen in Gefahr waren von Europa. Kann ich mir den Konflikt damals ähnlich vorstellen?
Ja, es ging auch damals um die Frage, gelingt es, das Getreide zu transportieren und so wie die Ukraine es geschafft hat, dann über eine Veränderung der Routen das Getreide weiter auszuführen. So war es in der Antike immer wieder das Thema, halte ich die Getreideroute frei? Und im heutigen Konflikt geht es um Routen innerhalb des Schwarzen Meers. In der Antike ging es dann oft tatsächlich um diese Engstelle und da gibt es eben keine Alternative. Man muss da durch und entweder man hat die Meerenge unter Kontrolle oder sie ist frei oder man hat eben ein Problem.
Wer wurde denn durch die Meerenge sozusagen versorgt? Wer hatte denn ein Interesse, sie zu beherrschen?
Im Grunde alle griechischen Staaten. Die Topographie des Mittelmeers führt dazu, dass wir es oft mit einem Mikroklima zu tun haben. Das heißt, Getreideengpässe, Nahrungsengpässe kamen häufig vor, sodass alle Städte immer mal wieder auch Getreide importieren mussten. Und der größte Importeur war Athen. Das kennen wir auch aus der Geschichte. Das ist auch am besten dokumentiert, aber er war bei weitem nicht der Einzige.
Und hatte Athen dann am Ende auch die Kontrolle über diese Meerenge, wenn es so abhängig war von diesem neuralgischen Punkt?
Man kann das schon so im 7. Jahrhundert ausmachen, dass sich Athen um die Kontrolle oder zumindest um eine Machtposition am Hellespont bemüht hat. Nicht im Sinne von exklusiver Kontrolle, aber so, dass man dafür sorgen konnte, dass die eigenen Schiffe durchkamen. Und hat konsequent Außenpolitik in diese Richtung betrieben, bis hin dann im 5. Jahrhundert zur vollständigen Kontrolle.
Und wie sah diese Kontrolle aus? Kriegerisch?
Ja, Kriegsschiffe. Kriegsschiffe, die stationiert waren. Das waren die sogenannten Hellespont-Wächter. Es war eine kleine Flotte an Kriegsschiffen, die die Durchfahrt kontrollierte, dort fest stationiert war.
Okay, und mit wem wurde da gekämpft? Haben Sie da ein Beispiel?
Also der erste Konflikt an allen Meerengen ist immer gegen Piraten. Also Piraten, die Handelsschiffe, die eben ohne Schutz durch die Meerenge durchfahren wollen, angreifen. Die Schiffsladungen sind extrem wertvoll. Piraten sind in der Regel extrem arm. Und das ist der erste Hauptkonflikt, sodass oft staatliche Akteure versuchen, Piraten abzuwehren und Handelsschiffe zu schützen. Es gibt zwei sehr berühmte Konflikte um den Hellespont. Der entscheidendste ist vielleicht der zwischen Athen und Sparta im Peloponnesischen Krieg, großer Krieg um die Vormachtstellung in Griechenland Ende des 5. Jahrhunderts. Und Athen wurde von Sparta belagert, hatte keinen Zugriff mehr auf die eigenen Ackerflächen und hat sich versorgt, vor allem auch aus dem Schwarzen Meer. Und diese Versorgung hat Sparta dann gegen Ende des Krieges versucht zu unterbrechen und hat es am Ende auch geschafft.
Bei der entscheidenden Schlacht lauerten die Spartaner tagelang vor der athenischen Flotte. Die griechischen Soldaten konnten sich so nicht versorgen und der Hunger machte sie unvorsichtig. Sie verließen ihre Schiffe und die Falle der Spartaner schnappte zu. Die Angreifer kaperten die fast leeren Boote bei einem Blitzangriff und nahm die gesamte Flotte fast kampflos ein.
Athen kapitulierte dann. Wenige Monate nach der entscheidenden verlorenen Schlacht im Hellespont gab Athen auf nach 30 Jahren Krieg.
Okay, und es vollzog sich der Machtwechsel aufgrund einer Meerenge, könnte man schon so sagen.
Könnte man schon so sagen, ja. Das war dann der ausschlaggebende Punkt.
Sehen Sie da durchaus eine Parallele zu heutigen Kämpfen rund um die Straße von Hormus?
Also die Parallele ist insofern da, dass es bei der Betrachtung auch heute und als Historiker eben gesehen von Konfliktpotenzial von Meerengen man sich genau diese Frage stellen muss, wie existenziell ist die Bedrohung für die jeweiligen Akteure. Und in dem Moment, in dem es sehr existenziell ist, wird der Konflikt auch besonders hart ausgetragen. Und im Falle von Athen wird immer darüber diskutiert, naja, das waren nur 10%, vielleicht auch 20%, vielleicht auch 30% der Getreideversorgung. Im 4. Jahrhundert waren es 50%. Und es gibt durchaus Historikerinnen und Historiker, die sagen, das war ja gar nicht so schlimm. Das war ja nur ein kleinerer Teil. Wenn man sich Straße von Hormus anguckt, dann bedeutet das weniger als 10% der Erdölversorgung der USA. Aber der Druck, der selbst bei so geringen Mengen ausgeübt wird auf Preisgestaltung, auf Inflation, auf Versorgung, können wir ja sehen, ist jetzt schon enorm. Das heißt, diese Parallele ist sichtbar, dass sich die USA auf keinen Fall leisten kann, die Kontrolle abzugeben an eine feindliche Nation. Und man hat durch, zumindest in meiner Wahrnehmung, und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich mich jetzt aus meiner Expertise in die moderne Politik eben bewege, aber man hat eben diese Erkenntnis, die eigentlich tausende von Jahren alt ist und die man nicht immer so vor Augen hat, durch diesen Krieg natürlich wieder allen Beteiligten auch sehr stark vor Augen geführt, sodass das Machtinstrument jetzt allen klar geworden ist und deswegen umso mehr natürlich der Konflikt verschärft wird.
Zurück zu den Dardanellen, der entscheidenden Meerenge zwischen Asien und Europa. Deren Bedeutung hat auch der persische König Xerxes 480 vor unserer Zeitrechnung kennengelernt.
Xerxes wollte Griechenland angreifen und auch erobern. Und dafür musste er seine Truppen, sein gigantisches Heer über diese Meerenge übersetzen. Der Hellespont ist schmal, man kann zumindest in einer Stunde durchschwimmen, hat Lord Byron unter anderem bewiesen. Also er ist nicht sehr, sehr breit, aber er ist zu breit, um ihn mit einem Heer zu durchqueren. Und deswegen muss man ihn in irgendeiner Form überbrücken. Und wenn man aus dem Perserreich nach Griechenland möchte mit einer Landstreitkraft, dann gibt es keinen anderen Weg als über diesen Hellespont rüber. Das ist das Umgekehrte einer Meerenge quasi. Normalerweise sind Meerengen eben dadurch bekannt, dass sie die einzige Verbindung zwischen zwei Meergebieten darstellen. In dem Fall ist es allerdings auch die Überbrückung des Hellespont die einzige Verbindung von zwei Landmassen, die es für ein Heer sinnvoll gibt an der Stelle.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. An der engsten, schmalsten Stelle ist der Hellespont 1,3 Kilometer lang. Das ist ja durchaus überschaubar.
Ja, es ist überschaubar und Xerxes hat ganz viele Schiffe nebeneinander gestellt und verteut, also eine Schiffsbrücke gebaut, was nicht so ganz einfach ist, weil die Strömung sehr stark ist. Aber er hat es mehrfach versucht oder er musste es mehrfach versuchen, beim ersten Mal hat es nämlich nicht geklappt. Die erste ist praktisch weggespült worden im Sturm und das funktioniert so, man sagt heute Pontonbrücke dazu, indem einfach Schiffe nebeneinander gelegt werden, einen Anker ausbringen und miteinander verteut werden und da legt man Planken drüber und dann kann man da drüber laufen.
Was passiert denn danach?
Also für Xerxes ist das zunächst mal vom Ablaufen Problem, weil die erste Brücke eben nicht mehr eingesetzt werden kann, aber es ist natürlich auch ein Gesichtsverlust. Und deswegen gibt es danach die berühmte Geschichte, dass er zur Strafe angeblich dann den Hellespont hat auspeitschen lassen.
Ja, was ja ein bisschen sinnlose Aktion ist, weil das Meer hat ihm ja schon gezeigt, dass es stärker ist als er. Oder was hat er sich davon erhofft?
Es ist eine sinnlose Aktion und deswegen ist es an der Stelle auch besonders wichtig, die Frage zu stellen, was soll das? Und als Historiker müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir natürlich sehr oft die eine Perspektive haben und dazu, und zwar in dem Fall ist das die Perspektive des griechischen Historikers Herodot. Und möglicherweise war er ja nicht daran interessiert, Xerxes als besonders klug darzustellen, beziehungsweise sein Ziel war es, die Andersartigkeit auch nochmal zu unterstreichen und dieses despotische des Herrschers besonders hervorzuheben. Ein Herrscher, der eine Meerenge auspeitscht und im Übrigen auch noch Eisenfesseln in den Strom schmeißt, um ihn sozusagen zu binden.
Könnte man fast sagen, er wollte ihn vielleicht auch ein bisschen idiotisch dastehen lassen.
Genau. Was uns fehlt dazu, ist eben die persische Perspektive. Das macht es für Historikerinnen und Historiker immer ein bisschen schwierig. Und es gibt durchaus eine persische Parallele, so aus der persischen Geschichte. Ein mythischer persischer Herrscher, Yimat, man sagt heute öfter Chamchit, der strich über die Erde mit einer Peitsche, um sie zu ordnen. Und das hatte nichts mit Bestrafung zu tun. Und Xerxes, der ja als Publikum seine eigenen Truppen hatte, knüpfte wahrscheinlich an diesen alten Mythos an, um zu sagen, so wie Chimchat die Erde ordnete, ordne ich jetzt das Meer. Und dann bekommt es eine ganz andere Konnotation. Aber das hängt eben immer von Empfänger ab, ob die Empfänger verstehen, was eine Botschaft aussagen soll.
Ja, das stimmt. Und was sie vielleicht auch wollen, dass sie aussendet. Im Gegenzug, wie feiern denn die Griechen ihren Sieg? Beziehungsweise was ist da übermittelt?
Wenn Sie konkret an den Hellespont meinen, dann sticht da aus meiner Sicht vor allem eine sehr barbarische Reaktion heraus. Ich sage bewusst barbarisch, weil die Griechen ja die Perser immer als Barbaren bezeichnet haben, weil sie so unverständlich gesprochen haben.
Also durchaus auch eine rassistische Bewertung, könnte man aus heutiger Perspektive sagen.
Ja, nicht unbedingt rassistisch. Das Interessante an der Antike ist, dass wir irgendwie klassischen Rassismus nicht haben, aber gegen Fremde. Also nicht nach Merkmalen wie Hautfarbe oder sowas. Das war in der Antike fremd. Da haben wir interessanterweise gar keine Belege, aber gegen Andersartige, die eben nicht vom Aussehen andersartig sind, sondern von ihren Bräuchen, das sehr wohl. Und das ist das, was die Griechen eben meinten. Und dagegen setzte man sich ab, also gerade gegen das Despotische und auch oft aus griechischer Sicht angeblich Verweichlichte in Persien. Und nachdem der Krieg gegen Xerxes gewonnen war, kam man zurück. Und nachdem man die letzte Bastion der Perser am Hellespont erobert hatte, kreuzigte man den Befehlshaber. Und während er am Kreuz hing, steinigte man sogar noch seinen Sohn vor seinen Augen. Das war so die athenische Reaktion auf die Überquerung von Xerxes am Hellespont.
Also eine absolute Demütigung.
Ja, eine Demütigung und eben ein Zeichen für die Brutalität und Unmenschlichkeit, mit der damals Konflikte ausgetragen wurden.
Also im Krieg gegen die Perser konnten die Griechen gleich doppelt punkten. Zu Land und zu Wasser. Denn obwohl das Perserreich übermächtig erschien, war die Kraft der Geografie stärker, weil sie viele Listen und Fallen ermöglichte. Im Kampf David gegen Goliath mussten sich die Perser geschlagen geben. Aber nach Xerxes zeigt ja dann in der Geschichte doch noch jemand, dass man den Hellespont überwinden kann, und zwar Alexander der Große. Warum hat es denn vor ihm keiner geschafft und wie stellt er es dann an?
Ja, also Xerxes hat ihn ja überwunden, wenn er auch zwei Anläufe brauchte. Auch die Griechen, die Troja angegriffen haben, haben ihn auch überwunden. Und Alexander setzt sich genau in diese Tradition der Griechen, die gegen Troja gekämpft haben. Sein großer Held, sein Vorbild, Alexanders Vorbild war Achill. Und ihm eiferte er nach. Er hatte auch immer angeblich eine Kopie der Ilias unterm Kopfkissen. Und deswegen war diese Überquerung des Hellespons für Alexander von sehr großer symbolischer Bedeutung für ihn selbst. Auch für die Griechen, weil Alexander es propagandistisch als Rachefeldzug zur Rache wegen des Feldzugs des Xerxes propagandistisch positioniert hatte. Und er überquerte das und überquerte dann mit seinen Truppen den Hellespont, übrigens ohne große Probleme. Und schleuderte dann symbolisch noch vom Schiff einen Speer nach Asien, auf das Festland auf der anderen Seite.
Ganz schön viel Gewese um so eine Meerenge.
Ja, ja, theatralik pur und symbolisch eben hat er auch darauf geachtet, dass er eben gerade den Hellespont nicht ausgepeitscht hat, sondern in der Mitte des Hellesponts Poseidon geopfert hat. Also sich quasi dem Meer seine Ehre erwiesen hat oder dem Meeresgott.
Es ist ja unglaublich, dass diese Meerenge, dieser kleine geografische Punkt auf der Weltkarte, doch so einen Symbolcharakter bekommt. Lord Byron, das war ein britischer Poet, den hatte Pascal Warnken gerade schon mal erwähnt. Und in dieser Folge spielte er eine Rolle, weil er sich 1810 ins kalte Wasser des Hellespont stürzte, um zu beweisen, dass die sagenumwobene Meerenge mit reiner Muskelkraft bezwingbar ist. Doch beim ersten Mal gelingt es ihm nicht. Und auch der zweite Versuch wird kein Zuckerschlecken. Es toben Wind und Strömung. Sie treiben Lord Byron ein ums andere Mal von seiner geplanten Route ab, sodass aus knapp einem Kilometer Luftlinie am Ende etwa 6 Kilometer tatsächlich geschwommene Strecke werden. Doch die Strapazen sind vergessen, als er endlich das andere Ufer erreicht. Später wird er in seinem Gedicht Written After Swimming from Sestos to Abydos darüber schreiben.
My dripping limbs I faintly stretch and think I've done a feat today. Die nassen Glieder ich weit streckte und denk, welch Großes ich geleistet.
Was denken Sie, wieso fasziniert diese Meerenge immer wieder so sehr in der Geschichte?
Weil so viel Geschichte dort stattgefunden hat und man sich damit dann an diesem Ort der Geschichte nahe fühlt und ja, sich Jahrtausende nahe fühlt, weil Jahrtausende kondensiert werden. Es ist, hat ja in allen Jahrhunderten Ereignisse, oft Konflikte an dieser Stelle gegeben.
Meerengen können Menschen verbinden und trennen. Sie sorgen für Austausch zwischen Ländern und Kontinenten und werden so zu wichtigen gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Dreh- und Angelpunkten. An solchen Orten sind große Hafenstädte entstanden, wie zum Beispiel Istanbul am Bosporus oder Singapur nahe der Straße von Malakka. Und auch hier hat Weltgeschichte stattgefunden, an dieser Verbindung zwischen Malaysia und der indonesischen Insel Sumatra. Spoiler, auch hier spielen außergewöhnliche Winde eine wichtige Rolle. Erklärt mir einer, der es wissen muss.
Jo, und hier ist Jürgen Nagel irgendwo in Essen.
Ja, ich hörte davon.
Allein in einem Raum und hoffe, dass das irgendwie so funktioniert.
Jürgen Nagel ist Professor an der Fernuniversität Hagen für die Geschichte Europas in der Welt. Zu seinen Spezialgebieten gehört die maritime Geschichte Südostasiens. Als der Konflikt um die Straße von Hormus entbrannte, war da auch schnell die Rede von Malakka. Können Sie sich erklären, warum?
Ja, weil es eine der wenigen maritimen Verbindungen, Meerengen, Meeresstraßen von dieser Bedeutung ist. Wahrscheinlich ist die Straße von Malakka sogar noch bedeutsamer als die Straße von Hormuz, die natürlich aufgrund der Rohstoffversorgung in den 20. Jahrhundert und dann bis heute bedeutsam wieder geworden ist. Die Straße von Malakka ist das schon sehr lange. Sie ist die Verbindung vom Südchinesischen Meer und vom Malaiischen Archipel in den Indischen Ozean und damit eben eigentlich auch in die westliche Welt. Und man muss sich immer klar machen, dass ein ganz großer Teil des Güterverkehrs heutzutage nach wie vor über See abgewickelt wird. Das ist sogar noch bedeutsamer geworden mit den Transporttechnologien, die man heute hat, die Superfrachter, die großen Tanker. Und es ist bedeutsamer geworden mit dem Aufstieg erst Japans, dann Chinas, dann auch so etwas wie kleinere Player wie Südkorea. Einerseits als Exportnationen, aber dann auch als Industrienationen, die eben Energieversorgung brauchen. Und das läuft alles durch die Straße von Malakka. 80% der Erdölversorgung zum Beispiel von China läuft durch die Straße von Malakka. Insgesamt 30% überhaupt des weltweiten Warenhandels. Und da ist dann relativ naheliegend, dass man zu der Befürchtung kommt, wenn jetzt noch die nächste Meerenge in einen Kriegszustand verfällt, dann könnte das einen endgültigen Kollaps geben. Insofern ist man natürlich schnell mit den Gedanken auch bei der Straße von Malakka, die bis heute ihren historischen Bedeutung behalten, wenn nicht sogar gesteigert hat.
Ich habe auch gelesen, dass vor allen Dingen eben die Chinesen sich Sorgen machen.
Ja, genau, weil sie eben einen Großteil ihrer Energieversorgung aus dem Nahen Osten beziehen und das muss mit den Tankschiffen durch die Straße von Malakka fahren. Die ist relativ alternativlos. Die andere Alternative wäre durch die Sunda-Straße, die auch in der Frühneuzeit schon genutzt wurde, aber das ist quasi ein Umweg. Insofern ist China schon sehr stark von der Malakka-Straße abhängig. Ich glaube, es gibt diesen Begriff Malakka-Dilemma. Das ist so ein chinesischer Begriff, der eben diese Abhängigkeit beschreibt und die Notwendigkeit, neue Lösungen zu suchen. Dieses Projekt Neue Seidenstraße, das China aufgelegt hat, steht genau in diesem Zusammenhang, dass man Alternativen zu der Abhängigkeit von diesem einen Meerenger als Zulieferungsweg und als Weg, die eigenen Waren zu exportieren, dass so eine Abhängigkeit diversifizieren könnte.
Also, dass man Güterwege über Land sucht, sozusagen. Ja, das ist dieses Projekt. Jetzt haben wir über die Bedeutung der Straße von Malakka in der Gegenwart gesprochen. War sie denn schon in der Geschichte immer so bedeutsam?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Sie ist auch schon lange, bevor Europäer ihren Weg nach Asien fanden, sehr bedeutsam. Das hat sozusagen zwei Faktoren. Das eine ist eben die schon angesprochene Verbindung in den Indischen Ozean. Es gibt auch voreuropäisch ein großes verflochtenes Handelssystem in Asien mit dem Indischen Ozean, im Südchinesischen Meer, das dann da angeschlossen ist. Und da gibt es halt vor allem diesen Wasserweg. Das ist also schon rein geografisch schon immer gegeben und hat schon immer für eine Bedeutung gesorgt. Und dann das andere ist das Monsunsystem. Wenn wir in die Zeit vor den Dampfschiffen denken, dann ist die Seefahrt halt windabhängig. Und das Monsunsystem wechselt halbjährlich die Richtung. Es brauchte also auch Plätze, wo man sozusagen abwarten konnte, um wieder zurückzusegeln, die richtigen Winde hatte. Und da kamen natürlich nur bestimmte Gegenden in Frage. Und eines ist eben die Straße von Malakka. Und dort entstanden dann eben die Plätze, wo Handelsreisende, Kaufleute mit ihren Schiffen Station machen konnten, auf die neuen Winde warten konnten und derweil mit ihren Waren Handel treiben.
Also ist es kein Zufall, dass heute wichtige Handelszentren wie Kuala Lumpur oder Malakka selbst, aber auch Singapur da ganz in der Nähe liegen?
Ganz genau, das hat sich historisch daraus entwickelt. Die große Zeit von Malakka ist vorbei, das ist heute ein bisschen ein verträumtes Städtchen an der Küste, das ist abgelöst worden. Singapur ist genau das Stichwort am östlichen Eingang der Straße von Malakka. Aber dort sind eben die großen Häfen entstanden, schon seitdem, was in Europa noch das Mittelalter war, als Austauschpunkt, als große Häfen, die die Möglichkeit eben zum Handel und auf die richtigen Winde zu warten, geboten haben. Und dort saßen dann auch eben immer Herrscher, die sich das zunutze gemacht haben, die Handel gefördert haben und dann entsprechende Strukturen aufgebaut haben. Also in diesem berühmten Malakka gab es gleich 4 Hafenmeister in voreuropäischer Zeit, sozusagen für jede große ethnische Gruppe wie Chinesen, Inder und so weiter, einen eigenen, der dann die Verwaltung des Hafens für diese spezielle Gruppe, die dort anreiste, übernommen hat.
Und wer kämpfte denn dann an dieser sehr exponierten Stelle im Weltmeer um Ressourcen bzw. um deren Kontrolle?
Ja, in voreuropäischer Zeit ging es tatsächlich eher darum, über einen guten, strategisch gut gewählten Platz Handelsmöglichkeiten zu schaffen und da vom Handel zu profitieren, von Zöllen zu profitieren und so weiter. Kampf um Kontrolle ist ja etwas, was sehr stark mit der Expansion der europäischen Mächte einherging. Im 16. Jahrhundert sind es dann erstmal die Portugiesen, die sind als Europäer da relativ alleine. Die Spanier haben sich in der Gegend wenig blicken lassen. Und haben natürlich auch auf Grundlage des Vertrages von Tordesillas, wo der Papst quasi die Welt zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt hat, hatten sie den Anspruch, dort das Handelsmonopol sozusagen zu haben. Was dann auch 1511 mit der Eroberung von Malakka einen sehr prägnanten Punkt hatte. Und im frühen 17. Jahrhundert kommen dann halt die anderen europäischen Mächte dazu in Gestalt der Handelskompanie. Und das ist ja der große Konkurrenzkampf, der dann die Portugiesen verdrängt hat und dann vor allem zwischen Niederländern und Briten ausgetragen wurde, wobei man sich, glaube ich, nicht vorstellen sollte, dass die Straße von Malakka jetzt ein großer Kriegsschauplatz war.
Sie haben das Stichwort Handelskompanien aufgerufen. Für alle, die vielleicht nicht sofort im Bilde sind, wie genau haben diese Handelskompanien funktioniert? Nach welchen Prinzipien haben sie gehandelt?
Ja, man nutzt ganz gerne mal diesen Begriff Gentle Janus, der janusköpfige Gentleman, weil sie haben sozusagen zwei Seiten. Zum einen werden sie häufig als so die ersten Aktiengesellschaften bezeichnet, was auch durchaus stimmig ist, weil es Kapitalgesellschaften sind mit den ersten großen der Weltgeschichte, die auf dem Engagement von Kaufleuten beruhen, die dort eben ihr Kapital angelegt haben und mit diesem Kapital wurde Handel getrieben und insofern kann man auch sagen, es sind zunächst einmal Handelsgesellschaften, die nach Asien gereist sind, um dort am Asienhandel zu profitieren und natürlich einen möglichst großen Anteil vom Kuchen zu erwerben. Also das war sozusagen eine Seite der Medaille. Die andere ist eben, dass sie trotzdem ein Kind der Vormoderne sind. Das heißt, sie haben vom Staat Rechte erhalten, Privilegien erhalten, die eine Aktiengesellschaft eigentlich nicht hat. Also ein eigenes Militär, eine eigene Rechtsprechung. Sie konnten als völkerrechtliches Subjekt überall dort, wo sie aktiv waren, auftreten, Verträge schließen und so weiter. Und mit dieser quasi Macht ausgestattet, kamen sie nach Asien, um eben vor allem an dem Handel mit den begehrten Gewürzen, aber auch mit Textilien und so weiter, mit Luxusgütern vor allem teilzuhaben, den möglichst unter Kontrolle zu bringen. Und da wird dann eben die Straße von Malakka wichtig, weil das eben diese Durchfahrtsschneise ist von den sogenannten Gewürzinseln im heutigen Indonesien in den Indischen Ozean. Und die Stadt Malakka war so ein bisschen die mächtigste dieser Stadtstaaten, die dort an der Küste waren und als Emporium dienten für Warenumschlag und von wo aus man dann sich auch eben erhoffte, diese Straße zumindest mal kontrollieren zu können, vielleicht nicht abschließen zu können oder so etwas. Und natürlich war es dann auch seitens der Westeuropäer ein Anliegen, die Portugiesen aus diesem Handel zu verdrängen. Und Portugal saß in Malakka halt vor allem. Insofern waren dann die Niederländer auch sehr interessiert daran, die dort rauszudrängen, das selbst in den Griff zu bekommen.
Wie kann man sich das vorstellen? Mit welchen Mitteln haben sich da die Handelskompanien gegenseitig bekämpft?
Ja, das gibt dann unterschiedliche Wege. Also eine ganz kriegsfreie Zone ist es natürlich nicht. Das wird ja schon dadurch deutlich, dass es Eroberungen gegeben hat, gerade rund um Malakka dann zweimal. Und dann relativ kampflos haben im 19. Jahrhundert dann die Briten Malakka übernommen. Das ist dann nochmal der dritte europäische Besitzerwechsel. Und ansonsten gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten neben der Eroberung zentraler Orte, welche die Kontrolle der Straße so mehr oder weniger garantieren sollten, haben dann in den kontrollierten Häfen die Europäer Zölle erhoben, Passierscheine ausgegeben. Also man hat die Politik gefahren, dann darf hier nur vorbei, wenn man von uns Genehmigungen hat, also ein Passierschein. Und wenn man den nicht hat, dann werden die als illegal dann apostrophierten Schiffe aufgebracht und ihre Ladungen beschlagnahmt. Das war eigentlich das wesentlich wichtigere Mittel als tatsächliche Kriegsauseinandersetzungen, dass man immer wieder versucht hat, Handelsschiffe dort auf die Zulassung durch einen selbst zu verpflichten und damit eine Legitimation zum Eingreifen hatte, für unerwünschte Warentransporte zugreifen zu können. Wie gesagt, man hat auch Allianzen eingegangen, wie die VOC mit Johor.
VOC steht für Vereinigte Ostindische Kompanie, die unter niederländischer Flagge agierte. Sie konkurrierte in Malakka anfangs mit den Portugiesen und später vor allem mit der englischen Ostindien-Kompanie, kurz EIC.
Es gibt da eben die unterschiedlichen Strategien der Kompanien. Wichtig ist aber immer, dass sie ja ihr eigenes Interesse, nämlich vor allem handelspolitische Interessen, verfolgten. Und wenn man zu sehr einen solchen wichtigen Seeweg mit Krieg überzieht, dann funktioniert der Handel eben auch nicht mehr. Und das war den Leuten von VOC und dann EIC auch durchaus bewusst, sodass man keine Strategien fuhr, die diese Straße blockiert hätten. Also das muss heute dann eben Präsident Trump noch lernen, dass die Blockade einer Seestraße häufig eben auch gegen die eigenen Interessen ist und auf einen selbst zurückfällt. Das ist etwas, was die Ostindien-Kompanien durchaus schon wussten.
Es verlagert sich dann, Sie hatten erklärt, Handelskompanien, die hatten ein Mandat von Staaten. Im circa 18. Jahrhundert treten Staaten selbst als Kolonisatoren auf. Ändert sich dadurch was am Machtgefälle in der Region?
Ja, vor allem die Einheimischen. Machthabenden werden weiter marginalisiert. Schon die VOC hatte ja schon eine Vorherrschaft im malaiischen Archipel und über die Straße von Malakka errungen, aber sie führte halt vor allem so etwas wie einen punktuellen Kolonialismus durch, der sich als Kolonialherrschaft tatsächlich vor allem auf diese Hafenstädte bezog. Wir haben allerdings einen fließenden Übergang, wie das in der Geschichte so ist, dass man jetzt nicht eine schlagartige Veränderung hat. Auch die Ostindien-Kompanien haben am Ende ihrer Zeit über die Stützpunkte hinaus auch zunehmend territoriale Kontrolle versucht auszuüben, auch aus wirtschaftlichen Gründen in Richtung Plantagenwirtschaft und so etwas. Und dann ist ihr Zeitalter am Ende der SA 18. Jahrhunderts eben tatsächlich abgelaufen. In den europäischen Mächten setzt sich die Vorstellung von Freihandel durch. Insofern änderte sich für den Kolonialismus zweierlei. Zum einen bestehen zwar weiterhin wirtschaftliche Interessen, die sind aber nun anders gelagert. Also es geht nun um Produktion, um Plantagenwirtschaft auf Sumatra oder in Malaysia, um Bergbau auf der malaiischen Halbinsel und Ähnliches. Das ist dann wichtiger noch als der reine Handel. Und zum anderen ist nun Kolonialismus ideologisch aufgeladen. Es gibt den Führungsanspruch Europas, es gibt den Anspruch der Zivilisierungsmission, es gibt rassistische Ideologien, die das Ganze unterfüttern. Insofern ist der Dominanzanspruch der europäischen Seite dann ab Ende des 18., vor allem dann frühes 19. Jahrhundert deutlich höher. Die Mächte, die Staaten in Europa fühlen sich dann zunehmend auch dazu aufgefordert, die Verwaltung der überseeischen Besitzungen selbst zu übernehmen, da dieses Kompaniesystem sich dann doch langsam überholt hatte. Und dadurch kommt es eben dann zu territorialer Kontrolle, schrittweise, das braucht alles lange Zeit, schrittweise in der Region zu territorialer Kontrolle, die dann auch die regionalen und lokalen Fürsten nicht völlig beseitigen. Das sind dann meistens irgendwie untergeordnete Bündnispartner. Vieles läuft über Indirect Rule, aber sie sind politisch marginalisiert.
An einem Februarmorgen im Jahr 1603 ankert vor der Küste Singapurs, direkt an der Einfahrt zur Straße von Malakka, ein großes Segelschiff, die portugiesische Santa Catarina. Sie ist voll beladen mit feinsten Waren wie Seide und Porzellan. Außerdem sind Soldaten an Bord, aber auch viele Zivilisten. Doch dann, da erscheinen am Horizont plötzlich zwei niederländische Schiffe, unter Führung von Jakob van Heemskerk. Und der hat nichts Gutes im Sinn. Gegen 8 Uhr befiehlt er den Angriff gegen die Crew der Santa Catarina. Nach mehreren Stunden ergibt sich der Kapitän des portugiesischen Schiffs und handelt einen folgenschweren Deal aus. Die Besatzung darf zwar am Leben bleiben, dafür muss sie die gesamte Fracht an die Niederländer abtreten. Welcher Schatz den Portugiesen dadurch die Lappen gegangen ist, zeigt sich später bei einer Auktion in Amsterdam. Dort werden die Waren für über 3 Millionen Gulden veräußert. Mehr als die Hälfte des gesamten Startkapitals der VOC. Doch die Aktion hat ihren Preis. Auch für die Niederländer. Mit welchen Vorwürfen muss sich die Ostindien-Kompanie damals auseinandersetzen?
Es kommt dann darauf an, von welcher Seite die Vorwürfe kommen. Die kommen natürlich dann erstmal von portugiesischer Seite oder von der Seite, die diese alte Weltaufteilung, die auf den portugiesisch-spanischen Gegensatz zurückgeht, im Vertrag von Tordesillas festgeschrieben war, worauf die Portugiesen ihren Anspruch erhoben haben, dort als einzige europäische Macht Handel treiben zu können, was natürlich den Protest dann irgendwann der expandierenden westeuropäischen Mächte hervorgerufen hat. Insofern war diese Kaperung der Santa Catarina in erster Linie mal ein Akt gegen den Monopolanspruch der Portugiesen. Führte, wie Sie sagten, zu einer wertvollen Beute, aber es führte eben auch zu dem Vorwurf der Piraterie, dass eben diese neuen, die VOC war gerade erst gegründet worden, 1603, diese neuen Kompanien wie Piraten gegen die, die eigentlich das päpstlich verbriefte Recht innehaben, vorgehen. Und daraus ergibt sich dann eben der Widerstreit der Rechtsgutachten, weil das natürlich die VOC nicht auf sich sitzen lässt und bei einem hochgelehrten Juristen dieser Zeit, bei Hugo Grotius, ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, warum das doch rechtmäßig war.
Weil es gab dann eben nicht nur Kritik von außen von den Portugiesen, sondern auch innerhalb der Ostindien-Kompanie. Also da haben auch Aktionäre damit gedroht, wir machen den Geldhahn jetzt zu.
Ja, man hat ja als Kaufmann investiert und nicht als Kriegsherr. Das ist dann immer auch so eine Auseinandersetzung, die es innerhalb der Kompanien gibt, um die Methodik, was zulässig ist und was nicht. Aber vor allem deshalb braucht man eben auch eine Grundlage, um zu sagen, ja, solche Maßnahmen wie diese Kaperung sind rechtlich legitim, weil sie sich gegen einen Anspruch anderer Mächte richten, der rechtlich, und darum ging es dann in solchen Gutachten, eben nicht tragbar ist. Langfristig braucht man auch gewisse Rechtfertigungen, denn mit Kaperaktionen waren die Ostindien-Kompanien ja dann auch langfristig immer wieder beschäftigt. Das gab Debatten im Inneren, aber man hat es letztendlich durchgeführt.
Und dieses Rechtsgutachten, was Sie angesprochen haben, das hat das Seerecht, man könnte sagen, revolutioniert.
Es wird immer als Meilenstein des Völkerrechts, also es geht um die Schrift Mare Liberum von Hugo Grotius, 1609 erschienen. Sicherlich ein Meilenstein im Völkerrecht. Man muss allerdings erst mal sehen, das ist erst einmal eine Streitschrift dafür, dass die Niederländer am Seehandel, am Asienhandel teilhaben dürfen. Und sie postulieren dann eben, dass die Meere frei sind und sich alle dann an freiem Handel, an freier Schifffahrt dort beteiligen können. Und das ist eine dann auch damals nicht unumstrittene Position. Es gibt eine Gegenschrift, Mare Clausum von John Selden aus England. Er sagt, nein, schon aus Traditionen heraus und Gewohnheitsrecht, man siehe in die Thalassokratien der Antike, können Staaten durchaus am Meer Besitz ergreifen. Insofern, das Mare Liberum ist für die Völkerrechtsentwicklung wichtig, dass es nochmal erstmals schriftlich diesen freien Meere-Gedanken fixiert hat. Das Mare Clausum ist sozusagen die Grundlage für das, was man dann eben auch im Völkerrecht hat, dass Nationen eine bestimmte Zone der Meere in Anspruch nehmen dürfen. Und so eine Mischsituation ist ja letztendlich das, was das Völkerrecht dann daraus gemacht hat. Es gilt die Freiheit der Meere, das kann man auf Grotius zurückführen. Es gilt aber auch so etwas wie Drei-Meilen-Zonen oder so etwas. Also die Staaten dürfen durchaus nach heutigem Völkerrecht Zonen für sich in Anspruch nehmen. Und wie weit die gehen, sind die neuesten Streitpunkte.
Was würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt das Kapitel Straße von Malakka abschließen wollten? Wer hat am Ende gewonnen?
Es gibt einfache Fragen, die Sie schon
Ja, haben, es gibt immer einfache Fragen an die Geschichte. Und wir Historiker, ich zitiere immer gerne den Kollegen Kapil Raj aus Paris, der irgendwann auf einer Tagung mal gesagt hat, Historians are complexicators. Wir machen die Sachen kompliziert. Es hat, wenn überhaupt, mal immer wieder mal jemand punktuell gewonnen. Aber auch das würde ich ein bisschen eingrenzen. Also vor kolonialer Zeit, wie angesprochen, waren es eher konkurrierende Kleinstaaten. Mit der Kompaniezeit übernehmen dann die Europäer zunehmend so eine Art Vorherrschaft, insbesondere halt die Niederländer in der Straße von Malakka. Aber wie ich auch sagte, eine hundertprozentige Kontrolle war eigentlich nicht möglich und war so strikt bis hin zur Blockade auch eigentlich nicht vorgesehen. In der kolonialen Zeit dann sind die britische und die niederländische Kolonialmacht, die Briten kolonisieren den malaiische Halbinsel, die Niederländer das Archipel, darunter Sumatra, die stehen sich also auf den beiden Küsten gegenüber und im Grunde halten sie still. Weil erstmal ging das verstärkte koloniale Interesse eher ins Landesinnere mit der Plantagenwirtschaft. Und zum anderen ist ihnen klar, wenn sie jetzt da hier Kolonialkriege draus machen, unterbrechen sie eine wichtige Seefahrtsverbindung und haben beide nichts davon. Also diese eine Macht, die nach Belieben die Straße abschließen und dann wieder freigeben konnte, die hat es eigentlich nicht gegeben, aber eine Vormachtstellung der Europäer.
Könnten Sie diesen Satz für mich vervollständigen? Wer Meerengen in der Vergangenheit und Gegenwart kontrolliert, der?
Der hat die Hand an der Weltwirtschaft, aber im Zweifelsfalle auch an der eigenen Gurgel.
Welche Lehren können wir denn aus der Geschichte für den Umgang mit Meerengen heute ziehen?
Also erstmal würde ich ganz grundsätzlich sagen, dass die Geschichte schon zeigt, dass Meerengen eine freie Durchfahrt brauchen. Das brauchen sie nach wie vor. Und vielleicht kann man an der Straße von Malakka bis heute eigentlich beobachten, dass so ein Kräftegleichgewicht am ehesten diese freie Durchfahrt sichert. Und wenn man dann eher in die Moderne geht, so eine die Grundlage dafür sollte eigentlich etwas Regelbasiertes sein. Das ist ja heutzutage auch in aller Munde. Damit Machtkämpfe, die das dann zerstören, was das Gleichgewicht garantiert, vermieden werden können. Aber letztendlich, und das hatte ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal so angedeutet, letztendlich hängt es davon ab, welche Ziele und Strategien die Beteiligten haben.
Historiker Pascal Warnking kommt zu einem ähnlichen Fazit.
Wir haben aus der Geschichte über Jahrtausende gelernt, dass Macht immer korrumpiert und haben deswegen Mittel gefunden, um Macht einzuhegen. Im Englischen würde man sagen Checks and Balances. Das funktioniert oft nicht, aber insgesamt hat es eigentlich ganz gut funktioniert und wir sind da viel, viel weiter gekommen über die Jahrtausende. Und deswegen suchen wir nach Wegen, damit umzugehen. Und etwas Vergleichbares brauchen wir für Meerengen, dass wir uns sehr aktiv Lösungsmöglichkeiten, Mechanismen überlegen, wie wir Meerengen so organisieren, dass sie nicht immer wieder Kriege auslösen. Das ist eben das, wozu die Beschäftigung mit Geschichte dienen kann, dass man sich unterschiedliche Szenarien anguckt und zwar von dem, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und sich eben damit Gedanken macht, wie kann eine Zukunft aussehen und welche Zukunft möchten wir denn? Was ist eine mögliche Zukunft und was ist die Zukunft, die wir selbst bevorzugen? Denn es liegt in unserer Hand.
Für Ihre Expertise in dieser Folge bedanke ich mich bei Pascal Warnking und Jürgen Nagel. In der kommenden Ausgabe schauen wir dann genauer auf das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf in der Geschichte.
Ich glaube, dass dieses Abarbeiten an den Märchen der Grund ist, weshalb viele besonders Angst vor dem Wolf haben, eine unnötige Angst, und weshalb andere sagen, es sind alles Märchen, also ist der Wolf auch ein Märchen und wir brauchen keine Angst vor dem Wolf zu haben. Und beide Antworten sind eben nicht richtig.
Recherche, Skript und Produktion dieser Folge Mathieu Braun und Robert Hausburg. Faktencheck Lino Krukenberg, Redaktion Monika Dittrich. Und noch ein wichtiger Hinweis. Der Rest der Geschichte geht mal wieder auf Tour. Am 8. September sind wir live in Brüssel und am 12. September treten wir in Bamberg auf. Alle Infos dazu in den Shownotes und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. Habt ihr außerdem Anmerkungen, Themenvorschläge, Lob oder Kritik? Dann immer her damit. Schreibt uns eine Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Ich bin Antran und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und hier noch eine Empfehlung.
Amerika verstehen heißt letztlich auch Demokratie verstehen.
Wir machen einen Podcast, in dem wir in die Geschichte gucken, um besser zu verstehen, was da eigentlich gerade los ist in den USA.
Und der heißt Amerika verstehen mit Volker Deppkert.
Naja, ich bin ja eigentlich so eine Biografie in der Mitte des Atlantiks.
Deutsch-Amerikaner, Amerikanist, Historiker.
Der uns erklären wird, wie die USA eigentlich ticken.
Amerika verstehen.
Mit Volker Deppkert.
Und mit uns.
Monika Dittrich.
Und Philipp May.
Jeden Samstag eine neue Folge in der Deutschlandfunk-App.